Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Wunderbar, freue mich sehr. Amen. Hast du vielleicht schon einmal gemerkt, dass in deinem Herzen, dass in dir zwei Herzen schlagen? Dass du das eine willst, aber das andere tust? Dass du einerseits genau weißt, was richtig ist, aber gleichzeitig oft den größten Blödsinn machst? Dass du weißt, du solltest dieses oder jenes nicht essen oder nicht sagen? Oder nicht anschauen, aber du tust es trotzdem wieder und wieder und wieder. Und langsam kommst du dir schon blöd vor und denkst dir, Mensch, ich brauche Befreiung. Die Sache ist die, mit Jesus ist dein Sieg nur eine Frage der Zeit. Amen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Warum? Wenn du in Christus bist, dann bist du von Neuem geboren. Und dann hat der Herr die Sündennatur aus dir rausgetan und die Christusnatur, die göttliche Natur in dich hineingetan. Das ist dieses Wunder des Christentums, ja. So, in dir ist also nicht mehr die Sünde daheim, sondern in dir ist jetzt der Christus daheim. Und weißt du was? Der Christus ist ein Sieger. Entsprechend sagt Johannes, der Jesus besonders gut gekannt hat, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Du sagst jetzt, ja, Pastor, einerseits, aber andererseits. Einerseits weiß ich, dass ich gerettet bin, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, ich bin neu, je, wunderbar, aber gleichzeitig tue ich noch so viel Blödsinn. Warum? Gut, und da müssen wir heute ein wenig drauf eingehen. Na, der Mensch, der hat drei Feinde, die Welt, den Teufel und das Fleisch, und das größte Problem ist sein Fleisch. Lasst mich jetzt mal zu Römer gehen, Römer Kapitel 6. Na, und wir lesen Vers 6, da wir dies wissen oder erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Ich übersetze es mal in unsere Sprache. Dies erkennen wir, dass unser alter Mensch, das Fleisch, mitgekreuzigt worden ist, die Sündennatur, damit der Leib der Sünde, das sind die schlechten Gewohnheiten, abgetan sind, damit wir den schlechten Gewohnheiten nicht mehr dienen. Ist verständlicher, ne? Also dazu bist du erlöst worden. Die Kraft, das zu tun, darüber zu herrschen, über diese Sachen, frei davon zu werden, ist in dir. Eigentlich ist es eine Botschaft über die Gnade der Selbstdisziplin. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich nenne diese Botschaft, so bekommst du Selbstdisziplin, dann hätte keiner eingeschaltet. Deswegen, dein Sieg ist nur eine Frage der Zeit. Das ist meine Botschaft heute, das ist der Titel meiner Botschaft. Amen. Also ich lese das noch einmal. Da wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, das heißt die schlechten Gewohnheiten, die Macht, die uns zwingt, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun wollen, abgetan ist. Wir sind ja gestorben, wir sind dieser Kraft, die uns zwingt, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun wollen, gestorben. Na, wir sind freigesprochen. Wenn jemand gestorben ist, ist er freigesprochen von der Sünde. Das heißt, wenn das Fleisch gestorben ist, dann ist es frei von den schlechten Gewohnheiten. Ist ein Toter frei von schlechten Gewohnheiten? Du, der ist so frei, freier geht's überhaupt nicht. Hast du eine Ahnung, wie frei ein Toter von schlechten Gewohnheiten ist? Na, wenn wir mit gestorben sind, sind wir auch mit freigesprochen von diesen Dingen. Und ich gehe jetzt mal runter zu Vers 11. So haltet auch ihr euch der Sünde für tot, aber Gott lebend in Christus. Also einerseits sagt Paulus, ihr seid tot. Gleichzeitig sagt er aber, jetzt haltet euch auch für tot. In anderen Worten, ihr seid befreit von diesen schlechten Gewohnheiten. Jetzt haltet euch auch für befreit. In anderen Worten, du sollst dich nicht mehr als einen Sünder und Versager sehen, sondern du sollst dich als jemanden sehen, in dem diese Überwinderkraft wirkt. Das ist gar nicht so leicht, wie wir alle wissen, nicht wahr? So, du siehst dich also nicht mehr als Sünder, sondern du siehst dich jetzt als Überwinder. Wenn du an dich denkst, dann denkst du nicht mehr an den Verlierer, sondern an den, der überwindet, der siegt, der gewonnen hat. Das ist wichtig. Das ist absolut der erste Schritt. Der erste Schritt zur Freiheit ist zu sagen, hey, ich bin frei. Du siehst es vielleicht nicht. Du spürst es vielleicht nicht. Noch nicht. Aber du bist es trotzdem. Ich lese nochmal Vers 14. Denn die Sünde, das heißt die schlechten Gewohnheiten, werden nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade, der Gnade, euch selber beherrschen zu können. Du hast von Gott die Gnade, diese schlechten Gewohnheiten, diese schlechten gedanklichen Gewohnheiten, Sehgewohnheiten, Essgewohnheiten, alle zu besiegen. Du sagst, Pastor, das ist aber eher abstrakt. Ich mag es mal so. Ich geb dir zwei Beispiele. Gott hat zu Israel gesagt, ich habe euch das Land Kanaan gegeben. Es gehört euch. Es gehört euch und ich habe es euch gegeben. Jetzt geht hin und nehmt es ein. Mal langsam. Herr, wenn du es mir gegeben hast, wieso muss ich es dann noch einnehmen? Verstehst du? Das ist genau der Punkt. Herr, wenn ich frei bin von diesen Dingen, warum muss ich dann noch kämpfen gegen das Fleisch? Warum muss ich dann das Fleisch noch kreuzigen? Warum muss ich das machen? Naja, ich sag mal so, ich vermute mal, dass der Herr sich gedacht hat, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wenn du ein wenig kämpfen musst gegen die Riesen, das ist ja großes Fleisch, ja, Riesen, das sind ja Fleischbrocken. Wenn du gegen die kämpfst und die besiegst, dann hast du Triumphgefühle und dann schätzt du das auch. Hast du das gehört? Dann schätzt du diesen Sieg auch. Wie gewonnen, so zerronnen. Wenn wir den Sieg einfach übergestülpt bekommen, dann denken wir, ja, prima, super. Und dann verdummbeuteln wir den Sieg vielleicht sogar wieder. Aber wenn du dich ein wenig angestrengt hast, dann sagst du, wenn ein Angreifer kommt, dann sagst du, na, meins, und hältst es fest. So, wir halten also fest. Gott sagt, das Land Kanaan gehört euch. Ich habe es euch gegeben und ich vertreibe diejenigen, die darin sind, vor euch her. Die Kanaaniter, die Hethiter, die Jebusiter und wie sie alle heißen, diese ganzen Iter, die treibe ich alle weg vor euch und ich gebe euch dieses Land. Und als sie dann vor dem gelobten Land standen und gemerkt haben, ach so, da sind Riesen, was haben sie dann gemacht? Haben sie dann gesagt, hey, jo, der Herr hat uns gegeben, dieses Land, es wartet auf uns, es wird uns zufallen, wir müssen kämpfen, aber eigentlich müssen wir nur so tun, als würden wir kämpfen, denn er kämpft ja für uns, er siegt ja für uns. Wir müssen nur halt Hurra schreien und loslegen. Das haben sie nicht erkannt. Die haben sich als Sklaven und als Besiegte und als gering, als Heuschrecken in den Augen der Kanaaniter gesehen. Gott hat sie als Sieger gesehen, hat ihnen den Sieg geschenkt. Sie selber haben diesen Sieg aber innerlich nicht angenommen, sondern sie haben gesagt, nein, wir können nicht, wären wir nur in Ägypten geblieben. Dort gab es Zwiebeln und Lauch und wir hatten jeder einen Fisch in der Flosse und überhaupt, und manche haben vielleicht sogar die Knute, ja, und die Peitschenhiebe und das Geschrei und so weiter vermisst, ich weiß es nicht, schräge Leute. Auf jeden Fall wissen wir, was passiert ist. Gott hat sie nicht ins gelobte Land gelassen, er hat sie versorgt, aber er hat sie nicht ins gelobte Land gelassen. Er hat sich immer noch um sie gekümmert, er hat ihnen den Unglauben vergeben, aber sie sind dann nicht mehr im Sieg gewandelt, sondern sie sind dann sehr, sehr reduziert im Segen gewesen und haben die Wüste überlebt. Ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. Sie haben die Wüste überlebt, das ist gut, das ist wunderbar, aber das ist nicht der Segen gewesen, den Gott eigentlich für sie hatte. Ich möchte, dass du in dem Segen lebst, den Gott für dich hat und nicht in einem Minisegen. Also ganz, ganz wichtig, halte dich für frei, halte dich für von neuem geboren. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Das gilt für dich. Amen. Nenne dich also nicht einen Sünder, ich habe das schon mal gesagt. O Herr, wir sind allzumal Sünder. Sag vielmehr, wir sind allzumal Sünder gewesen. Jetzt sind wir keine mehr, sondern jetzt lebt der Christus in uns und der Christus ist definitiv kein Sünder. Und das, was jetzt mein Fleisch hier noch zickt und macht und tut und hier noch Verrenkungen aufführt manchmal, das dauert nur eine Zeit und dann ist es besiegt, hält die Klappe, gibt eine Ruhe und ist gekreuzigt und basta. Dann werden mich meine Begierden nicht mehr treiben, Dinge zu tun, die ich bedauere, nachdem ich sie getan habe. So ist es, meine Damen und Herren, und nicht anders, preis dem Herrn. Also, Gott hat ihnen gesagt, nehmt das Land ein. Aber das sind die Riesen, das ist viel Fleisch. Ja, ich habe euch die Kraft gegeben, das zu besiegen. David ist nämlich der Nächste. Ciao. Bei David war es so, dass die Philister und die Israeliten einander gegenübergestanden haben. Und die Philister die Israeliten bedrängt haben und rauswerfen wollten aus dem Land. Und die anderen haben sich gewehrt. Und sie sind einfach nicht weitergekommen. Es ging hin und her. Einmal haben die Philister einen guten Tag gehabt, dann haben die Israeliten einen guten Tag gehabt. So haben quasi in diesem Land zwei Völker gegeneinander gerungen. Ja? Und eines Tages kam dann David und hat gesagt, warum macht ihr so rum hier? Warum zieht ihr hier nicht durch? König, was ist denn los? Wir haben doch Gott auf unserer Seite. Er hat doch gesagt, nehmt dieses Land ein, ich habe es euch gegeben. Und was die da machen, wie die uns bedrohen und so weiter, das ist doch alles nur heiße Luft. Und dann, wie wir wissen, hat er angefangen zu schleudern und hat diesen riesengroßen Fleischbrocken namens Goliath ein für alle Mal umgehauen. Und nachdem dieser große Goliath besiegt war, sind allen anderen plötzlich auch Kronleuchter aufgegangen. Ach, wir haben ja einen Bund mit Gott. Das heißt ja, der Sieger wohnt in uns. Das bedeutet ja, das heißt ja, wir können, wir sind Sieger. Und dann haben die auch losgelegt und haben gekämpft. Und haben den ganzen Tag gekämpft, bis es dunkel war. Und haben gesiegt. Und dann war wieder Ruhe im Karton. Dann hatten sie wieder Frieden eine Zeit lang. Wenn diese schlimmen Gewohnheiten einmal besiegt sind, das Gefühl von Freiheit, das du dann bekommst, das ist unvergleichlich. Das ist phänomenal, fantastisch und wunderbar. Es ist viel schöner, frei zu sein, als gebunden sein in irgendwas. Aber du musst vielleicht halt erstmal diesem Goliath gegenübertreten, voller Kühnheit, und ihn besiegen. Dazu musst du erstmal wissen, dass du das überhaupt kannst. Und dann in dieser Gewissheit und in dieser Zuversicht wachsen. Im 1. Mose Kapitel 25, Verse 22 und 23, da treffen wir auf eine Frau namens Rebekka, die ist schwanger. Es ist eine Person. Und sie ist schwanger mit Zwillingen. Und diese Zwillinge, die kämpfen miteinander im Mutterleib. Das ist wie die beiden Naturen, das Fleisch und der Geist, die in dir drinnen kämpfen. Und dann geht sie zum Propheten und sagt, was ist denn da los? Der Prophet sagt, ja, es ist also so, du hast zwei Völker in dir, die zum Schluss gegeneinander streiten werden. Der Jüngere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und dann kriegt sie diese Kinder. Der Ältere ist Esau. Esau ist über und über behaart. Wenn man ihn anschaut, möchte man denken, Evolution hat recht, wir stammen vom Affen ab. Und dann danach, gleich danach, kommt Jakob aus dem Mutterleib heraus. Der hält die Ferse seines Bruders. Und der ist glatt und geschniegelt, der ist ein Salonlöwe. Ja? Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Esau steht symbolisch fürs Fleisch, Jakob steht für den Geist. Der Ältere, das Fleisch, wird dem Jüngeren, Jakob, dienen. Von Esau wissen wir nicht, wie oder wann er sich bekehrt hat. Von Jakob wissen wir ganz genau, dieser Strize, der hat sich tatsächlich bekehrt. Drei Kapitel weiter, in Kapitel 28. Da bekehrt sich der dann und wird zu einem Mann Gottes. Und Gott nennt ihn zum Schluss nicht mehr Jakob, sondern er nennt ihn Israel. Einen Kämpfer Gottes oder Gott kämpft für ihn oder Gott streitet oder er streitet mit Gott. Man kann es auf viele Arten und Weisen übersetzen und alle stimmen. Ja, diese Übersetzungen des Wortes Israel. Sehr interessant, wir halten mal fest. Es ist prophetisch. Der Ältere, das Fleisch, wird dem Jüngeren, dem Geist dienen. Und es ist bei dir ganz genauso. Es gilt für dich ganz genauso. Das Fleisch wird zum Schluss dem Geist dienen. Zum Schluss wird der Geist dein Fleisch dominieren. Warum? Weil du unter Gnade lebst, unter der Gnade, unter der Gabe der Selbstbeherrschung, meine Damen und Herren. Okay, gut, das war jetzt der Anlauf. Ihr seht es hinter mir, die Welt ist der Dschungel. Der Teufel sind diese schwarzen Vögel, die ihr da seht. Und das Fleisch, das sind die beiden Löwen hier. Die, wenn was wollen, du, dann nehmen sich die das, hauen zu, ja. Und so ist das. Also nochmal, betrachte dich der Sünde gestorben, diesen schlechten Gewohnheiten gestorben. Du hast den Sieg, dein Fleisch wird nicht über dich herrschen. Identifiziere dich nicht als Sünder, sondern als Christ. Wisst ihr, heute identifiziert man sich ja als alles Mögliche. Männer identifizieren sich als Frauen, andere identifizieren sich als Hunde oder Katzen oder sonst was. Manche identifizieren sich als Clowns. Identifizier du dich als Christ. Der Christus lebt in dir und in seiner Kraft bin ich unterwegs. Er hört mich, wenn ich etwas sage. Ich habe einen Fürsprecher bei Gott, nämlich den Herrn, Jesus selber. So ist es auch nicht anders. Mein Sieg ist vorherbestimmt und nur eine Frage der Zeit. Es kann nicht anders sein. Basta. Über die Welt müssen wir jetzt nicht mehr allzu viel reden. Die Welt ist der Zeitgeist. Der Zeitgeist, ihr Lieben, der Zeitgeist hat manchmal einen solchen Schuss, dass du es gar nicht aushältst. Na, vor 80 Jahren war er ultranationalistisch, heute ist er ultraglobal. Was habe ich neulich gesehen? Ich habe gestern oder vorgestern war das, die bescheuertste Werbung aller Zeiten gesehen. Dann denke ich mir, was ist denn das? Ich sehe schon beim Scrollen durch die Nachrichten, siehst du das? Da ist also ein Paar, das im Bett liegt, also bekleidet bitte, ja, die pennen. Dann denkst du dir, naja, gut. Und dann steht sie auf und geht weg und dann wird das Bild größer und sie kommt wieder und legt sich wieder hin und stellt sie fest, die sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Das ist er und sie und ein Typ mit Bart. Ich denke mal, was soll denn das jetzt bitte? Na, und dann und kommt die Werbung, das war für eine Krankenkasse. Na, wir finanzieren deine Familienplanung oder irgendwie sowas. Ich dachte mal, ey, das ist ja dermaßen bekloppt. Das ist Adam und Eva, verstehst du? Adam und Eva, nicht Adam, Abdul und Eva, sondern Adam und Eva. Na, und auch nicht Adam und sein Harem, sondern Eva, basta. Da denkst du dir, und der Zeitgeist, wisst ihr, was die richtige Werbung gewesen wäre? Vater, Mutter, Kind, und weil es ja schon schwierig genug ist, okay? Ehemann zu sein, Ehefrau zu sein, Vater zu sein, Mutter zu sein, Kind zu sein, das ist alles mit Schwierigkeiten behaftet. Da brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Und da braucht man ein bisschen Werbung dafür und nicht für das echt dekadente Liebesleben von irgendwelchen Leuten. Hey, das ist, und du musst sowas finanzieren. Mit deinen Beiträgen, mit deinen Steuern und so weiter. Sag mal, okay, gut, musst du jetzt raus. Auf was ich raus will, ist der Zeitgeist. Ihr Lieben, der Zeitgeist liegt in 99% der Fälle falsch. Ja, und da musst du eben wissen, du bist und wirst immer bleiben auf dieser Welt hier unten ein Außenseiter. Wenn du mitschwimmst bei allem, dann bist du nicht wirklich beim Herrn daheim, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist dein Schicksal, hör zu, es ist dein Schicksal, der andere zu sein, der Außenseiter zu sein, der Christ zu sein. Wenn alle Zoten zu reißen, du kannst nicht mitlachen, weil es einfach nicht in dir ist. Der Christus lacht da nicht drüber. Ja, du bist dann der Langweiler, der sich nicht betrinkt auf der Weihnachtsfeier und so. Es ist halt so. Ich war schon auf Lehrgängen und diesem und jenem und war der Außenseiter. Und es war teilweise richtig interessant. Ich habe mal einen Sportlehrgang gemacht, als ich einen Trainerschein gemacht habe und so. Wir waren da so 20 Leute, die den Trainerschein gemacht haben. Und ich erzähle, dass ich Christ bin und erzähle ein bisschen von Jesus und diesen Dingen. Zum Schluss war es wirklich so, dass praktisch alle, bis auf vielleicht ein oder zwei, die so wie die Schafe drin saßen und gelächelt haben, alle auf mich eingeredet haben, ja, und so. Und ich die Spucke wegwischen musste immer wieder, ja, mit der sie mich da also belehrt haben und so. Da musste durch. Ich sagte mal eins, der Herr und ich, wir sind immer eine Mehrzahl. Und mit uns geht's gut weiter. Wir haben eine Zukunft. Was für eine Zukunft die anderen haben, das weiß ich nicht, okay? Aber ich habe eine. Und du auch. Halleluja. Gut. Also, die Welt. Die Welt ist ein Dschungel, ihr Lieben. Auch die Großstadt ist ein Dschungel. Man spricht ja vom Großstadtdschungel, ja? Oder vom Asphaltdschungel. Gibt's alles. Ja, musst du wissen, da gibt's wilde Tiere und so, und da musst du ein wenig auf der Hut sein. Amen. Lass mich jetzt mal kurz was über den Teufel sagen. Denn der steckt ja hinter dem Zeitgeist und hinter der Welt und so, und er beherrscht sie letztendlich. Er sagt den Söhnen des Ungehorsams, die nicht mit Gott gehen, was sie tun sollen. Also das sagt der Epheserbrief Kapitel 2. Der bestärkt die Menschen in ihrer Fleischlichkeit, Neid, Triebhaftigkeit, Machtgier, alle diese Dinge, die heizt er an in den Menschen. Und ich sage jetzt vielleicht mal ein paar Beispiele, was es für Konsequenzen hat, wenn du dem Fleisch nachgibst. Denn was du säst, wirst du ernten, weißt du das? Irrt euch nicht, heißt es im Galaterbrief Kapitel 6. Gott lässt sich nicht verspotten, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Deswegen tu Gutes, dann erntest du auch Gutes. Früher oder später kommt Gutes. Das Fleisch, ihr Lieben, und der Teufel, der legt es darauf an, uns zu beherrschen. Genauso wie Gott möchte, dass wir in seinem Geist leben, seinen Geist durch uns fließen lassen, so möchte der Teufel, dass sein Geist durch uns fließt. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir wissen, es ist so eine Sache mit dem Fleisch, ganz allgemein. Wir sollen das Fleisch kreuzigen, und wenn du das Fleisch kreuzigst, dann vermeidest du viele Probleme und bekommst den Sieg. Deswegen zunächst mal, denk an die Konsequenzen. Und das Fleisch, ihr Lieben, das ist der innere Kain, der jeden beneidet, der erfolgreicher ist als er. Aber was war das Resultat von Kains Neigung, von Kains Nachgeben seinem Neid gegenüber? Er hat seinen Bruder umgebracht und dann ist er geächtet worden, musste fliehen, er ist verbannt worden. Eine ganz schlimme Sache. Weißt du, was ich festgestellt habe? Neid ist eine Reaktion auf den Segen eines anderen und offenbart deinen stillen Frust mit Gott. Wenn du neidisch bist auf jemanden, dann empfindest du, dass du zu kurz kommst, dass der Segen Gottes, den der Herr dir gegeben hat, nicht ausreicht. Und da sagt der Herr, nee, du, das musst du anders sehen. Und dann müssen wir zurückgehen zu Kain ganz kurz, 1. Mose Kapitel 4, ganz kurz. Gott sieht, was für eine schlechte Laune das Kain hat und wie der Neid ihn verzehrt. Und so sagt er, was schaust du so? Ich mag es mit eigenen Worten. Was guckst du? Du beneidest deinen Bruder. Wenn du dasselbe tust wie dein Bruder, dann kriegst du auch denselben Segen wie dein Bruder. Und jetzt pass auf, sagt Gott zu ihm. Die Sünde, das heißt der Teufel, lagert vor der Tür. Nach dir ist sein Verlangen, du aber sollst über ihn herrschen. Die Sünde will über dich herrschen, du aber sollst über die Sünde herrschen, über diese Neigung herrschen. Du kannst es, Kain konnte das nicht. Kain hatte den Christus nicht in sich, der hatte die Natur Adams in sich. Gott hat ihm gesagt, pass auf, sei diszipliniert. Wenn du aus der Tür rausgehst, dann wartet er schon und will dich anspringen und dir Sachen einflüstern, die dich vernichten werden. Und Kain hat also nicht auf Gott gehört. Und wir wissen ja, was passiert ist. Er hat diesem Drängen nachgegeben und zum Schluss hat die Sünde ihn beherrscht. Er hat diesen Mord begangen und dann wurde er geächtet. Er musste fliehen und sein Leben war nie mehr wie vorher. Und das Resultat, das langfristige Resultat war die Sintflut. Halt mal so fest. Denk an die Gedanken, denk an die Konsequenzen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, bedenke die Konsequenzen. Hätte Judas nur an die Konsequenzen gedacht. Wisst ihr, in jedem von uns wohnt ein innerer Judas. Das ist dein Fleisch, das Geschäfte mit den Hohepriestern macht, das nur auf eine Gelegenheit wartet, Jesus zu verkaufen. Du sagst, nein, naja, du, die Neigung ist da. Und wir müssen dieses Fleisch kreuzigen, wir müssen darüber Bescheid wissen, dass es das gibt. Es leben Riesen in deinem Seelenland, die du besiegen sollst. Also du musst schon kämpfen. Und das kann am Anfang, wenn die Gewohnheiten noch richtig wirklich schlecht sind, ich meine, Drogen, Pornos, Lästern und Gewalttat und diese ganzen Dinge. Diese Sachen zu besiegen, das kann am Anfang durchaus ein wenig anstrengend sein. Aber wenn du mal durch bist, dann bist du durch und dann ist gut. Und dann kommt die Feinarbeit und es ist die Arbeit an deinen Gedanken. An denen musst du nämlich jeden einzelnen Tag arbeiten. Bong. Jetzt weiß es. Na, der innere Judas, der mit den Hohepriestern Geschäfte macht. Judas hat die ganze Zeit schon drauf gewartet, dass er mal die Gelegenheit bekommt, hier mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Und irgendwann war es dann soweit und er hat Jesus verkauft. Was war das Resultat, ihr Lieben? Hat er die 30 Silberlinge genossen? Hat er sich was Schönes dafür gekauft? Nichts dergleichen. Er hat sich furchtbar schlecht gefühlt, er hat es bedauert, was er gemacht hat, hat aber dann, bevor er Vergebung bekommen hat, sich aufgehängt. Hoffnungslosigkeit und Tod, das ist der Lohn der Sünde, das ist der Lohn der schlechten Gewohnheiten zum Schluss. Wisst ihr, es gibt auch den inneren David, der mit Bathseba so lange flirtet, bis es eben dann doch passiert. Irgendwann hat er sie holen lassen. Diese heiße Maus, diesen Feger. Ja. Irgendwann war sie dann bei ihm und dann saß sie erst auf der Couch und dann saß sie woanders. Und zum Schluss war sie schwanger. Den Rest sparen wir uns. Übel. Üble Sache. Was ist passiert? Gott hat ihm das vergeben, nachdem er dann also endlich sich besonnen hat und um Vergebung gebeten hat. Aber was ist passiert? Gott hat gesagt, weil du das gemacht hast, werden Dinge jetzt passieren. Du warst ein schlechtes Vorbild für deine Kinder. Und dann hat sein Sohn Amnon seine Tochter von einer anderen Frau, Tamar, vergewaltigt. Und ein anderer Sohn, Absalom, der hat zum Schluss so auf seinen Vater herabgeblickt, der hat ihn so verachtet, dass er einen Putsch gemacht hat gegen ihn. Einen Putsch. Die haben zwar alle verloren, Amnon ist gestorben, Tamar war verwüstet in ihrer Seele, den Rest ihres Lebens, die arme Frau. Und Absalom hing zum Schluss am Baum. Aber ich wünsche mir, David hätte dran gedacht, was ihm blüht, als er die Bathseba zum ersten Mal gesehen hat. Deswegen lass dir gut zureden, denk dran. Es geht nicht gut, wenn du in diesen Gewohnheiten weiter bleibst. Es geht nicht gut, es wird nicht gut bleiben. Irgendwann passiert es und dann fällt die Falltür auf und dann geht's abwärts mit dir. Und das wollen wir dir unbedingt ersparen. Natürlich, wenn du sündigst, schau, und Buße tust, dann bekommst du Vergebung. Das ist wohl richtig. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 9 oder eigentlich schon ab Vers 7 bis Kapitel 2, Vers 1 und 2, da heißt es, wenn wir sündigen und unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Aber nur weil du dann Vergebung bekommen hast, heißt nicht, dass es dann keine Konsequenzen gibt. Gott hat den Israeliten vergeben, dass sie nicht ins gelobte Land gegangen sind, dass sie so kleingläubig waren. Er hat ihnen vergeben, aber sie mussten trotzdem, sagen wir trotzdem, 40 Jahre in die Wüste. Es ist eine Erziehungsmaßnahme gewesen. Und Gott ist nicht über Erziehungsmaßnahmen erhaben. Wenn du das nicht glaubst, dann lies heute Nachmittag Hebräer Kapitel 12, die ersten 10 Verse, und du weißt Bescheid. Also, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist wunderbar. Okay, gut. Lass mich noch ein bisschen auf den Teufel jetzt eingehen und das Fleisch, wie die miteinander zusammenwirken. Kain und so haben wir jetzt schon gesehen. Weißt du, die Sache ist die, wenn du dem Fleisch zu sehr nachgibst, dann entwickeln sich diese schlechten Gewohnheiten erst. Und wenn diese schlechten Gewohnheiten richtig mit wirklich bösen Taten einhergehen, dann ergreift zum Schluss der Teufel von dir Besitz. Und dann bist du nicht nur in eine Sucht gebunden, sondern dann dreht sich diese Sucht außer Kontrolle und dann wirst du zu einer Ruine, zu einem Wrack. Und das ist ganz schlecht. Das ist nicht gut. Also wenn du deinem Fleisch zu sehr nachgibst, dann nimmt der Teufel dich in Besitz. Klingt hart, ist aber so. Kain sollte über die Sünde herrschen. Von Judas heißt es auch, als er sich dann entschlossen hatte, Jesus zu verkaufen, fuhr der Satan in ihn. Musst du dir mal vorstellen. Was mich noch zum Gedanken jetzt kurz bringt. Der Teufel kommt nicht raus. Der geht nicht, sehen wir so. Der Teufel geht nicht, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus auftritt, ist es nicht so, dass der Teufel davon geht, sondern er manifestiert sich. Ich sag's nochmal, habe ich schon mal gesagt. Er manifestiert sich dann. Meistens merkt man überhaupt nicht, dass er da ist. Wenn aber jemand kommt, der richtig Licht ist, wie Jesus oder Paulus, dann manifestiert sich der Teufel. Das hat er in der Synagoge von Kapernaum gemacht, so hat Jesus auch seinen Dienst zum Schluss begonnen. Und bei Paulus war es genauso in Philippi, dem ging eine Frau nach und hat gesagt, mit Wahrsagegeist, diese sind Knechte Gottes, die euch den Weg Gottes sagen und so. Also er hat sich dann manifestiert. Jesus hat den in der Synagoge ausgetrieben und Paulus den in Philippi in dieser Stadt. Normalerweise kommt und geht der Teufel und man merkt es gar nicht groß. Aber wenn die Richtigen auftauchen, dann plötzlich manifestiert sich das Ganze. Und dann werden sie ausgetrieben. Und dann gehen die. Es war bei Paulus so, es war bei Jesus so, ist ganz allgemein so. Aber das Fleisch, das kannst du nicht austreiben. Das Fleisch musste kreuzigen, es musste kreuzigen. Macht es Spaß? Tut es weh? Also ich habe schon gehört, ja, man nimmt an, dass es wirklich schmerzhaft ist. Ja, natürlich ist es das. Aber es dauert nicht allzu lang und dann bist du tot. Und wenn du dann endlich tot bist, ja, dieser Sünde gegenüber, dann hat sie dich nicht mehr im Griff und dann bist du der Sieger. Also, das Sterben, das tut weh. Aber nachdem du dann tot bist, tut es nicht mehr weh. Goliath besiegen ist zunächst mal anstrengend und eine Herausforderung. Aber wenn er dann tot ist, dann ist der Sieg einfach eine gemähte Wiese, wie man in Bayern sagt. Eine gemähte Wiese. Amen. Halleluja. Noch was mir einfällt. Im 4. Mose Kapitel 21, da sehen wir auch was. Das Volk Israel murrt. Und es zieht Schlangen an, feurige Schlangen, die Leute dann beißen. Wisst ihr, was mir das sagt? Murren zieht den Teufel an. Da fühlt er sich gut. Wenn Leute murren und lästern, dann denkt sich der, ja, das ist ja meine Heimat. Hier bin ich daheim. Hier will ich sein. Und dann setzt sich der bei dir auf die Couch und geht nicht mehr weg. Und jetzt mal, wenn dir nichts mehr einfällt oder keiner mehr einfällt, über den du noch lästern könntest, dann sagt er dir einen, Nachbarn, Kollegen, Ehepartner, Kind, Vater, Mutter, alles völlig egal. Und dann geht's wieder los. Ja, genau. Nur denk dran, die sind gebissen worden und sind dann krank geworden. Die Leute in der Bibel, als sie gebissen wurden von den feurigen Schlangen. Was sollten die dann machen? Die sollten auf die eherne Schlange schauen. Und Jesus sagt, für euch Christen bin ich die eherne Schlange. Ich habe den Fluch für euch getragen, darauf sollt ihr blicken, darauf sollt ihr euch besinnen, lasst euch eure Sünden vergeben. schaut auf mich und hört auf zu lästern, fangt vielmehr an zu preisen. Und dann geht es wieder aufwärts mit euch. Dann werdet ihr geheilt. Dann werdet ihr geheilt. Dann werdet ihr wieder gesund an der Seele. Du brauchst keine ewig langen Befreiungssitzungen. Weißt du, was du brauchst? Einen Lobpreis-Gottesdienst. Mach Lobpreis. Besinn dich darauf, dass du der Sieger in Christus bist, dass dein Sieg nur eine Frage der Zeit ist, bis du völlig durchbrichst. So wird es was mit dir. Als ich Christ geworden bin, garantiert ein Dämonenhaus. Ich hatte alle möglichen ernsthaften Probleme mit dem Teufel, sag ich jetzt einfach mal so. Aber aus mir hat niemand jemals was ausgetrieben. Wisst ihr was? Die sind zum Schluss alle selber gegangen. Denn wenn du lang genug widerstehst, schau, dann flieht der Teufel von dir. Nur widerstehen musst du schon. Und wenn du, jetzt pass mal auf, werden wir praktisch. Wenn du gerade wieder dabei bist oder gerade wieder sündigen willst, wieder nachts zum Kühlschrank gehst und die Hälfte verspeisen willst oder wieder das Falsche anschauen willst oder wieder anfängst zu reden über jemanden, wie du nicht solltest, dann setz dich hin und fang an, Gott zu loben und zu preisen und sag, danke Herr, dein Blut reinigt mich, dein Geist reinigt meine Gedanken, ich lobe dich und ich preise dich. Weißt du, was du dann machst? Du ziehst den Geist Gottes an, oder das ist immer so, du lässt ihn in deinem Herzen dann aufblubbern. Und dieser Geist, der Heilige Geist, der hält die anderen Geister auf Abstand. Und plötzlich stellst du fest, ich habe überhaupt keinen Hunger jetzt, ich werde jetzt nicht zum Essen gehen. Oder du fängst an, Gott zu loben und zu preisen und plötzlich stellst du fest, hey, ich werde diese Pornos nicht anschauen. Nein, das mache ich nicht, habe ich nicht nötig, fertig, aus. So funktioniert das. Der Heilige Geist treibt die anderen Geister aus. Verstehst du? So, lad ihn ein, preis Gott und du wirst feststellen, der Sieg ist deiner. So funktionieren diese Dinge. Amen. Also, murren zieht wen an? Den Teufel, preisen zieht den Herrn. Oh Mann, das ist eigentlich total einfach. It's really easy. Der Teufel braucht Menschen, die seine Ziele durchsetzen. Leider gibt es an denen keinen Mangel. Du wirst also, wenn du nicht mit dem Teufel zu tun hast, mit seinen Leuten immer wieder zu tun haben. Da musst du dich ein wenig dagegen wappnen. Der Teufel ist ohne willige Werkzeuge nämlich machtlos. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber was ist los mit Naturgewalten und diesen Dingen? Ja, das ist beispielsweise bei Hiob gewesen, dass da alle möglichen Dinge passiert sind. Seine Firmen sind pleite gegangen, seine Rinder sind gestorben, Pest und so weiter, ist alles ausgebrochen, alle diese Dinge, wohl, wohl. Aber nur deswegen, weil Gott einmal den Schauplatz verlassen hat und die Tür dafür geöffnet hat. Ihr wisst ja, Teufel kam zu ihm, hat gesagt, Hiob, der dient dir nur deswegen, weil du ihn segnest. Wenn du ihn nicht mehr segnest, verflucht er dich und haut ab und lässt dich einen guten Mann sein, wirst du schon sehen. Du hast ihn gekauft, sagt der Teufel zu Gott. Und Gott sagt dann zu ihm, okay, er ist in deiner Hand. Deswegen sagt Jesus, führe uns nicht in Prüfungen, weißt du, führe uns nicht in Versuchungen. Denn jetzt kommt der Teufel und versucht Hiob. Aber wir wissen, was passiert ist. Hiob ist beim Herrn geblieben. Zum Schluss hat er Gott gepriesen. Er hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch als seine Kinder gestorben sind, als auch seine Firmen kaputt waren, als auch er selber krank war, furchtbar krank, als auch seine Frau zu ihm kam, diese brillante Leuchte, und zu ihm gesagt hat, fluche Gott und stirb, mach einen Platz frei, ich will einen anderen heiraten. Der reiche Nachbar, der so gut aussehend ist, der wirft mir schon die ganze Zeit kecke Blicke zu. Der kriegt es wirklich aus allen Rohren verpasst, dieser Hiob. Aber irgendwann sagt Gott, hey, jetzt ist Schluss. Und dann sagt Hiob, ja, bisher habe ich dich vom Hörensagen gekannt, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Also der hat eine tiefere Gottesoffenbarung bekommen in seinem Leid, weil er nicht hingeschmissen hat, sondern weil er dabei geblieben ist, weil er Gott gepriesen hat, auch in seiner tiefsten Not. Der war wirklich, wirklich versucht, alles hinzuschmeißen. Sein Fleisch hat ihn gewaltig getriezt hier. Aber er ist nicht drauf eingegangen. Das ist halt so eine Heldentat. Und der Herr hat ihn ja tatsächlich mit dem Doppelten gesegnet. Und das Doppelte materiell, das ist eine Sache. Weißt du, man kann ja nur dreimal warm essen, dann ist gut. Also man braucht gar nicht so viel. Was viel kostbarer ist, als dieses Gericht von allem das Doppelte ist, er hat eine echte, tiefe Gottesoffenbarung. Er kennt Gott jetzt besser. Ich habe vom Hörensagen von dir gehört. Und er hat sich daran gehalten und danach gerichtet. Und Gott hat ihn gewaltig gesegnet. Aber nun hat mein Auge dich gesehen und jetzt plötzlich, jetzt weiß er, wie Gott ist und es ist viel schöner als alles andere. Gott zu erkennen ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du weißt, wer Gott ist und wie Gott ist und was er für dich tun will, du, dann kannst du durch Täler gehen, dann können sie dir alles nehmen. Dein nächster Sieg ist nur ein Gebet weit entfernt. Mei, nicht jeder hat diese Offenbarung. David hatte sie und ist von Sieg zu Sieg gegangen. Jesus hatte sie und Paulus auch. Und man konnte denen nichts anhaben, ja, bis der Herr es jetzt zum Schluss zu sich genommen hat. Amen. Gut, lass mich jetzt noch ganz kurz auf Amalek eingehen und diese Dinge. Ich habe noch ein paar Sachen. Seid ihr noch da? Seid ihr noch frisch? Gut, ich habe nämlich wichtige Sachen und es rentiert sich definitiv, die noch unterzubringen. Im 2. Mose Kapitel 17 begegnet uns das Volk der Amalekiter. Aus dem 5. Mose wissen wir, dass die, als Israel durch die Wüste ging, plötzlich kamen und die Nachzügler überfallen haben, die Schwächsten der Schwachen überfallen haben. Das sind böse Menschen, die vulnerable Menschen übervorteilen. Und die Welt ist ja voll mit solchen Leuten. Das ist Amalek. Und die Amalekiter kämpfen gegen die Schwachen. Amalek kämpft nie gegen die Starken, immer gegen die Schwachen. Der Teufel kommt auch nicht, wenn du gut drauf bist, sondern wenn du kränkelst, wenn du Stress hast, dann plötzlich steht er auf der Matte und lädt dich ein zu Dingen, die du nicht tun willst. Müssen wir also wissen. Jetzt haben sie also ein Problem. Das Volk Gottes hat ein Problem. Es wird angegriffen. Stell dir mal vor, es wird angegriffen. Das Volk Gottes. Ja, die Schwachen werden angegriffen. Diejenigen, die nicht schnell genug sind, die kränkeln, die schwach sind, die Nachzügler. Und Mose sagt, nein, Freunde, so haben wir nicht gewettet. Und der Herr sagt auch, ja, zu Amalek, zum Teufel und seinen Leuten, so haben wir nicht gewettet. Und dann schickt er Josua und der kämpft gegen Amalek. Gott sagt später, für immer hat Gott Krieg mit Amalek. Das bedeutet, er bekämpft die Amalekiter immer. Gegen die Bösen, die dich übervorteilen wollen, gegen böse Menschen, die auf den Teufel anspringen, die seinen Willen tun. Gott ist denen immer entgegengesetzt. Er bekämpft die für immer. Aber für dich gilt es nicht. Ja, aber Pastor, es heißt doch, dass Josua dann, als er gekämpft hat gegen die Amalekiter, dass er manchmal verloren hat und manchmal gewonnen hat, dass die Schlacht hin und her gewogt hat. Ganz genau. Was hat den Unterschied gemacht? Mose auf dem Feldherrnhügel. Mose mit dem Stab Gottes, der hat den Stab hochgehalten, das ist der Stab der Erinnerung, der Stab, der aufs Rote Meer geschlagen hat und es hat sich geteilt, der auf den Nil geschlagen hat und er hat sich in Blut verwandelt. Das ist der Stab, der die Kraft Gottes symbolisiert. Und den hat Mose in der Hand und so stellt er sich hin und steht da. Und er betet natürlich für das Volk. Und solange Josua und das Volk sehen, da oben betet einer für mich. Solange sie auf ihn schauen und es sehen, sagen, gewinnen sie. Das ist wunderbar, nicht wahr? Und natürlich ist Mose hier auch der Pastor, der für seine Gemeinde betet. Der hat die Hände ausgestreckt und er betet für die Leute, die die Alltagskämpfe haben, die im Alltag gegen Amalek kämpfen, verstehst du? Gegen die bösen Menschen, die dich bedrängen und übervorteilen wollen. Der betet also für dich. Aber irgendwann, weißt du, braucht er auch mal eine Pause. Da kommen dann Aaron und Hur. Aaron sind die Priester und Hur ist ein Ältester gewesen. Das ist quasi der Pfarrer und der Bürgermeister in der idealen Gesellschaft. Das bedeutet, die Gesellschaft allgemein, die ermutigt dich, auf Mose zu blicken, die ermutigt dich, bei den Ordnungen und Geboten Gottes zu bleiben, die ermutigt dich, auf Jesus zu schauen. Leider leben wir nicht in einer solchen Zeit. Wir müssen es also hier hören, dass wir auf den Herrn schauen sollen. Sonst versumpfen wir und sonst versinken wir, denn die Einzelnen sind nicht stark genug, um sich diesem Strom des Zeitgeistes zu widersetzen. Wir brauchen einander. Wir müssen immer wieder unter das Wort Gottes kommen, um ausgenordet zu werden und durchzublicken. Amen. Halleluja. Und so ist es also. Mose setzt sich auf den Stein. Der Stein ist symbolisch für die Gebote, für die Tafeln Gottes. Und solange der also betet und solange man diesen Leuten sagt, was sie tun sollen und dass der Herr mit ihnen ist und solange man für die betet, solange siegen sie. Wenn das aufhört, siegt das Fleisch. Und es ist nicht gut. Aber wir halten mal fest, der Herr hat für immer Kampf mit Amalek, Krieg mit Amalek. Er wird immer diejenigen, die dich übervorteilen wollen, versuchen zu stoppen, auszubremsen, scheitern zu lassen. Die haben sich an dir vergriffen. Wenn du gerade übervorteilt worden bist oder bedrängt worden bist, an dir haben sie sich vergriffen. Amen. Der Herr hat Sieg über dich beschlossen und du wirst nicht verlieren, sondern du wirst oben rauskommen, weil der Christus nicht besiegbar ist. Amen. Und daran hältst du fest, preis dem Herrn. Gut, jetzt lass mich noch auf was Wichtiges eingehen. Man kann nicht über das Fleisch reden, ohne über seine Charakteristiken zu reden. Was macht das Fleisch aus? Das sagt uns 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. Und zwar Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens. Darin besteht das Fleisch. Ich fange mit Hochmut an. Hochmut, ich sage mal so, jeder lässt sich gern beklatschen. Jeder ist in seinen Storys der größte Held und macht alles richtig. Ich habe schon Biografien von Nazis gelesen. Da denkst du dir, Mensch, waren das liebe Menschen. Und so menschenfreundlich. Also die haben sich anders dargestellt, als sie in Wahrheit gewirkt haben. Ja? Denkst du dir, was ist denn das bitte? Nun gut, jeder lässt sich gern beklatschen. Und manche, schau, die bekommen Macht. Und dann werden sie tatsächlich hochmütig, dann verändern sie sich. Die Macht ändert sie völlig. Zwei sind Kumpels, der eine wird plötzlich der Chef des anderen. Die Dynamik der Freundschaft verändert sich völlig. Sie sind nicht mehr auf der gleichen Ebene. Musst du wissen. Du kannst jetzt zu dem nicht mehr hingehen und ihn behandeln, wie wenn er ein Kumpel wäre. Er ist jetzt nicht mehr dein Kumpel, er ist jetzt dein Chef. Und umgekehrt, ja. Ja, Hochmut des Lebens bedeutet, ich will herrschen, ich will die anderen springen lassen, ich will sie notfalls manipulieren, damit sie tun, was ich will. Mein Wille geschehe. Jesus ist da anders. Jesus sagt, ich will anderen dienen. Gottes Wille geschehe. Wie wirken wir jetzt dem Hochmut des Lebens entgegen? Naja, indem wir anderen dienen. Auf Deutsch ganz einfach. Indem du ein nützliches Produkt oder eine nützliche Dienstleistung anbietest. Auf die Art und Weise dienst du auch. Es ist sehr prosaisch, ich weiß, aber so ist es, so funktioniert das. Das wissen nicht alle. Wir bieten ein nützliches Produkt an oder eine Dienstleistung, die gebraucht wird. Und dann, weißt du, dann wirst du beklatscht, dann wirst du bewundert und dann verdienst du sogar noch was. Dann hast du den Hochmut des Lebens bezwungen, preis dem Herrn. Okay, Augenlust. Augenlust, ihr Lieben, macht blind. Blind für die Charakterschwächen des Objekts der Augenlust, der Begierde. Niemand weiß es besser als Simson. Nein, in Richter Kapitel 14 heißt es über Simson. Simson ging, was weiß ich, in die Gegend hier und da und er sah eine Frau von den Philistern. Und dann ist er heimgegangen, hat zu seinen Eltern gesagt, die will ich. Er ist nicht zu ihr hingegangen und hat sich mit ihr unterhalten und hat ihren Intellekt und ihre Persönlichkeit kennengelernt und ihr Wesen. Und ihre Häuslichkeit und ihre Reinlichkeit und diese ganzen Dinge, steht alles nicht da. Er hat nicht ihren Charakter kennengelernt, sondern er sah eine Frau. Das war alles. Wahrscheinlich beim Baden wie Bathseba. Ja, und er hat sich gedacht, oh, und dann hat er die also gewollt und geheiratet. Und wisst ihr, was das Problem war? Ja, sie ist gestorben, er hat sie nicht wirklich bekommen. Es war also ein Kraut und Rüben war das, es war ein Verhau. Aber er hat nichts gelernt. Später hat er sich dann wieder in eine Frau verguckt, eine Frau namens Delila. Da hat er auch nicht irgendwie ihren Charakter bewundert und ihr Wesen, sondern nur ihr Äußeres. Und es hat ihn zum Schluss blind gemacht und zum Sklaven seiner Feinde. Wenn du deine Augenlust nicht beherrschst, kann sein, dass auch du blind wirst und zu einem Sklaven deiner Feinde. Willst du das wirklich? Also dann hör auf, ja, bestimmte Personen im Fleisch anzuschauen und zu denen hinzugehen und die zu bequatschen und irgendwie zu versuchen, bei denen zu landen. Die ist verheiratet, lass sie in Ruhe. Du kriegst zum Schluss eine gewatscht von ihrem Mann, dass du dich dreimal überschlägst, ja? Okay, gut, alles klar. Noch eins haben wir. Fleischeslust. Ja, die Fleischeslust, gell? Was wäre das Leben ohne Fleischeslust? Das ist in der Jugend, sag ich jetzt mal, das Fleischeslust Sex. Und im Alter ist es Essen. Und ich bin mir ziemlich sicher, und ich bin mir ziemlich sicher, dass David schon gemerkt hat, wie das Alter heraufdämmert, als er Bathseba gesehen hat. Und wahrscheinlich ja, hat die auch nicht unbedingt gegeizt mit ihren Reizen, diese dumme Pute. Und zum Schluss ist das passiert, was passiert ist. Fleischeslust, Junge, Blöde Sache. Gut, das wissen wir. Am besten ist es, die Fleischeslust, also die Unzucht zu fliehen, sich nicht unbedingt mit Leuten abzugeben, die, von denen du genau weißt, hey, da könnte etwas passieren. Alles immer im sichtbaren Bereich, okay, lassen. Amen, okay. Und dann noch übers Essen. Wisst ihr, der Priester Eli, der war zwar ein Mann Gottes, aber er konnte nicht Nein sagen zur Fleischlichkeit seiner Söhne, die da also mit den Angestellten in der Firma rumgemacht haben, den weiblichen. Er hat auch nicht Nein sagen können zu einem guten Essen. Und zum Schluss war er alt und fett. Und wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Er ist eines Tages, als er eine schlechte Nachricht bekommen hat, vom Stuhl gefallen, hat sich das Genick gebrochen, weil er schwer war. Sagt die Bibel ausdrücklich. In Sprüche 23 heißt, wenn du heißhungrig bist, dann setze ein Messer an deine Kehle, damit du nicht auch zum Schluss umfällst und dir den Hals brichst. Auf die eine oder andere Art und Weise. Nun gut, ich kann jetzt noch weitermachen, aber ich bin jetzt fertig. Das heißt, ich unterbreche jetzt einfach hier. Fertig ist man mit solchen Themen nie, ja. Aber ich denke, wir haben jetzt genug gehört. Wenn du diese Botschaft noch einmal hörst, wirst du wieder Sachen hören, die dir entgangen sind jetzt in der Eile. Hör ruhig noch einmal. Irgendwann veröffentlichen wir das und dann kannst du zuhören. Jetzt, wenn du sagst, Pastor, ich brauche dringend diese Hilfe und in mir wohnt Jesus noch überhaupt nicht. Ja gut, dann hast du echt ein Problem. Deswegen, lad Jesus jetzt in dein Leben ein. Mach ganze Sache mit ihm, folg ihm nach. Bet jetzt mit, wir beten alle. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Siehst du, war gar nicht schwer. Jetzt hast du auch die Natur Christi in dir und dein Sieg ist nur eine Frage der Zeit. Amen. Gottes Segen.